Wir sind gut anderthalb Stunden Auto gefahren von Seoul aus, so Richtung Nordwesten auf der südkoreanischen Seite. Und das ist dann ja quasi direkt am Ufer des Flusses Imjin gewesen. Von diesem Ufer ist Nordkorea in Sichtweite, also wirklich keine 2 Kilometer entfernt. Und der Ort, in den wir gefahren sind, das war der Ort Chiamri, wirklich winzig. 100 Einwohner, die meisten schon sehr alt, also 70 plus. Und es ist wirklich ein stark landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Man fährt ziemlich lang durch ja nichts, dann auf einmal eine Rechtskurve und ein kleines Waldstück und dann geht's erstmal nicht weiter. Da war nämlich ein Checkpoint der südkoreanischen Armee, weil Chiamri sich innerhalb der sogenannten Civilian Control Line befindet. Da dürfen nur Anwohner rein, jeder Besucher, auch wir, man muss sich da vorher anmelden, sonst geht nichts. Und im Ort selbst eine Hauptstraße, erstaunlicherweise 2 Tennisplätze, vielleicht 20 eingeschossige Häuschen und eine Art Gemeindezentrum. Ansonsten viele Tiere, viel Natur und viele militärische Anlagen auch. Es herrschen dort wirklich sehr einfache Verhältnisse. Die Menschen haben im Grunde nur ihre Tiere und ihre Nachbarn. Ansonsten passiert wenig bis gar nichts. Die Kinder, die sind alle längst aus dem Haus, leben in den großen Städten wie Seoul oder Incheon, wo der internationale Flughafen ist. Und kaum sind wir mit unserem Auto auf den Parkplatz vor diesem Gemeindezentrum abgebogen. Da kamen mehr oder weniger alle Bewohner zusammen und haben erstmal ihr Leid geklagt. Wir hatten kaum die Kamera eingeschaltet, schon hat uns dazu zum Beispiel eine Viehzüchterin gesagt. Diese Geräusche, die wir hier jeden Tag hören, sind so furchtbar, dass ich kaum schlafen kann. Dann war da ein älterer Herr in Joggingklamotten, der hat gesagt, es nervt tierisch, das macht uns krank. Sie alle sind wirklich mit ihren Nerven am Ende, weil sie in diesem kleinen Dorf an der Grenze die Hauptleidtragenden eines ja wirklich bizarren Lautsprecherkrieges sind.
Das ist Thorsten Iffland. Er ist ARD-Korrespondent für Japan und Ostasien und war an diesem Grenzort in Südkorea, an dem die Menschen wegen dieses Lautsprecherkriegs nicht mehr schlafen können. Thorsten erzählt uns, wie die Situation zwischen Nord- und Südkorea gerade ist. Denn in den letzten Monaten gab es eine Push-Meldung nach der anderen. Nordkorea geht einen Deal mit Russland ein. Südkorea ruft kurzzeitig das Kriegsrecht aus. Droht eine Eskalation zwischen den beiden Ländern? Und was hat das mit dem Krieg in der Ukraine und den Machtverschiebungen in der Welt zu tun? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 19. Dezember. Thorsten, in diesem zermürbenden Lautsprecherkrieg, von dem du uns erzählt hast, an diesem Grenzort in Südkorea, woher kommen da diese Geräusche?
Ja, man muss sich das so vorstellen, auf der nordkoreanischen Seite stehen bestimmt 3, 4, vielleicht auch 5-geschossige Aufhängungen. Das sind so richtige Lautsprechertürme, die kennt man vielleicht von einem Festival oder so, aber sehr altes Modell und die stehen alle ein paar Meter über dem Flussufer am Berg und zielen genau auf Südkorea. Und aus denen kommt halt dieser grässliche Sound. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen spooky, also ist ein bisschen Gespenster-Sounds aus so einem richtig schlechten Horrorfilm. Ein paar Tierlaute drunter gemischt, dann hört sich das an wie so ein Donner. Eine Bewohnerin hat auch gesagt, ja, das klingt so wie ein Zug, der gerade bremst. Also wirklich furchtbare Geräusche, richtig nervtötend. Manchmal pfeift es, manchmal klopft es. Also eine ganz seltsame Mischung und unglaublich laut. Also man hört es auf jeden Fall durch die Tür und durch die Fenster. Die Häuser sind nicht wirklich modern, die Fenster sind nicht richtig gut isoliert und da bringt es nicht viel, wenn alles zu ist. Und auf der anderen Seite quasi das gleiche Bild. Da sind Lautsprecher von südkoreanischer Seite, von der südkoreanischen Armee, oft versteckt in Erdwellen mit Tarnfarben drüber. Und die schallen eben in die andere Richtung. Die einen, die Nordkoreaner, machen die Geistersounds und diese ganz unangenehmen Geräusche. Die anderen machen koreanische Popmusik, K-Pop und informieren quasi mit aktuellen Nachrichten, was los ist. Und diese beiden Lautsprecher arbeiten immer gegeneinander. Und natürlich versucht der eine lauter zu sein als der andere. jeden Tag, Tag und Nacht, manchmal 24 Stunden am Stück, manchmal ganz gezielt nachts um 3, 4 Uhr, sodass die Leute nicht schlafen können. Und das zermürbt natürlich. Das sind Landwirte, die stehen früh auf, die sind viel draußen, die haben einen körperlich anstrengenden Job, die brauchen ihren Schlaf.
Was macht das mit den Menschen? Was haben sie dir erzählt, als du dort warst?
Die Leute nehmen Schlaftabletten oder Antidepressiva. Und was ich wirklich krass fand, wir haben uns mit Viehzüchtern unterhalten. Die haben gesagt, das stresst auch total unsere Tiere hier. Die werden wahnsinnig und es ist teilweise sogar zu Fehlgeburten gekommen, die Menschen da 20 Jahre nicht mehr gesehen haben bei ihren Tieren.
Also eine echt große Belastung für die Menschen und auch die Tiere in diesem südkoreanischen Grenzdorf. Wie ist es dazu gekommen?
Diesen Lautsprecherkrieg gibt es seit dem Frühsommer. Da ist er mal wieder so richtig aufgeflammt. Jahrelang waren die Dinger aus, vor allem auf südkoreanischer Seite. Dann hat man sie aber wieder aktiviert, weil der Norden Müllballons geschickt hat mit Fäkalien, mit Abfall. Teilweise hunderte dieser Ballons am Tag. Die sind dann mit dem Wind nach Südkorea geflogen, teilweise bis in die Hauptstadt in Seoul. Und da hat der Süden sich gesagt, okay, das lassen wir uns nicht bieten. Und dann haben die Südkoreaner die Lautsprecher wieder angemacht mit K-Pop und mit Nachrichtenbescheid, um quasi die Menschen in Nordkorea, die ja komplett abgeschirmt sind, von der Welt außerhalb Nordkoreas zu überzeugen. Und dann kam der Norden mit den Gespenster-Geistergeräuschen und seitdem läuft dieses Lautsprecher-Battle ein echtes Ping-Pong-Spiel.
Diese Anspannung zwischen den beiden Ländern, also zwischen Nord- und Südkorea, die hat ja schon eine lange Vorgeschichte. Die geht weit ins letzte Jahrhundert hinein. Was sind denn die wichtigsten Eckpunkte, um zu verstehen, warum die Lage zwischen den beiden Nachbarländern so angespannt ist?
Ja, da müssen wir zurückschauen in die 50er Jahre. Da gab es den Koreakrieg, der führte zur Teilung der koreanischen Halbinsel in Nord- und Südkorea. Das kennen wir so auch heute, wenn wir auf die Karte blicken. Der Norden wurde von der Sowjetunion und China unterstützt, übernahm auch deren kommunistische Ideologie, also Abschottung gegen den Westen. Der Süden wiederum, der bekam den Support von den USA und ihren Alliierten. Das ist auch noch heute so. Und ganz wichtig zu wissen, offiziell herrscht zwischen beiden Teilen Koreas immer noch Kriegszustand. Es gilt nur ein Waffenstillstand. Und da wurde dazu dann 1953 auch die demilitarisierte Zone eingeführt, so eine Art Pufferzone, damit man sich da nicht zu nahe kommt. Das ist quasi die Pausetaste, die damals gedrückt wurde.
Du warst jetzt dort, wo diese beiden verfeindeten Länder aufeinandertreffen, also in dieser Zone auf südkoreanischer Seite, dieser demilitarisierten Zone. Kann man da einfach so hinfahren?
Nee, kann man nicht. Diese demilitarisierte Zone, diese Pufferzone ist wirklich krass, wenn man da steht. Überall Stacheldraht, riesige Gräben, überall Minen, Soldaten, Checkpoints, Aussichtstürme, überall bewaffnete Leute, 250 Kilometer lang, 4 Kilometer breit. Das ist wirklich eine der gefährlichsten Grenzen der Welt. Und wenn man versucht, da irgendwie durchzukommen, man wird sofort festgenommen. Da muss man sich wirklich vorher anmelden, viele Genehmigungen einholen, vom Militär in erster Linie, vom Verteidigungsministerium und so weiter, vor allem wenn man natürlich eine Kamera dabei hat, vor allem wenn man als Journalist unterwegs ist. Aber es gibt ein paar Punkte, die ja sowas wie eine Touristenattraktion sind. Man kann da so Aussichtspunkte beobachten und besuchen. Es gibt mittlerweile auch Cafés von westlichen Kaffeeketten, wo man ja quasi den Geschmack des Kapitals mit Blick auf Nordkorea spüren kann. Und es gibt ja tägliche Touren ab Seoul, die man buchen kann. Man kann Tunnel besichtigen, man kann auf so eine Hängebrücke. Also das geht schon, aber nach Nordkorea selbst kommt gar keiner rein, gar kein Deutscher. Das letzte ARD-Team, was da war, das war 2019, also 5 Jahre schon her. Heute ist alles zu, mit ein paar wenigen Ausnahmen für Leute aus Russland oder China. Und dazu kommt die aktuelle Situation zwischen beiden Ländern, die natürlich sehr mit der totalitären Regierung der Kim-Familie zusammenhängt. Die kontrolliert wirklich jeden Bereich, auch des Privatlebens, schränkt den Zugang zu Informationen aus dem Ausland massiv ein. Die Menschen wissen also gar nicht, was in der Welt außerhalb Nordkoreas los ist. Und on top gibt es halt eben noch den Fakt, dass Nordkorea Atomwaffen und andere gefährliche Waffen entwickelt. Und deshalb haben andere Länder, der Westen, auch Deutschland, Sanktionen eingeführt, die den Handel beschränken und diplomatische Beziehungen einschränken.
Nordkorea entwickelt Atomwaffen, dann die Sanktionen, das Aufrüsten. Lange war es ruhiger um Nord- und Südkorea. Warum ist der Konflikt jetzt wieder so aufgeflammt?
Ja, man hat rhetorisch aufgerüstet und das gilt tatsächlich für beide Seiten. Nordkorea bezeichnet den Süden als Abschaum, das ist so die Wortwahl, die da fällt, und nennt in seiner Verfassung den Süden auch ganz offiziell mittlerweile Feindesland Nummer 1. Es gab da ein paar Bilder von jungen Männern in Uniformen, die sich auf Bildern gedrängt haben um so einen kleinen Schreibtisch und sich für die Armee eingeschrieben haben, nachdem das quasi verkündet wurde. Südkorea ist das Feindesland Nummer 1 und das wurde dann im Staatsfernsehen martialisch eben quasi gefeiert, dass man sich dem landesweiten Kampf angeschlossen habe, den Abschaum Südkorea zu vernichten. Dann gibt es Vorwürfe seitens des Nordens, dass der Süden mehrfach Drohnen mit anti-nordkoreanischen Flugblättern in die Hauptstadt geschickt hätte.
Also ist das wirklich passiert? Weiß man das?
Es gibt vom Süden aus gar keine Bestätigung dafür. Also es kann sein, muss aber nicht sein, wir wissen es nicht. An der aktuellen Situation ist auch Südkorea, das muss man ganz klar sagen, nicht unschuldig. Der Präsident Yoon, der südkoreanische, ist auch einer eher von der populistischen Sorte, wird häufig als Trump Asiens bezeichnet. Und der sagt auch, er müsse Kim Jong-un mal, Zitat, Manieren beibringen. Das lässt so einer wie Kim Jong-un natürlich nicht auf sich sitzen. Also das ist diese rhetorische Aufrüstung.
Und wie steht's um die militärische Aufrüstung? Wie bedrohlich ist dieser Konflikt?
Das kann ich vielleicht mal an einem konkreten Beispiel erzählen von unserer Reise in dieses Gebiet. Wir waren im sogenannten Friedenspark in der Region. Der ist direkt an der demilitarisierten Zone. Das ist eine Touristenattraktion, wo einem ein gefahrloser Blick auf diese ja, besondere Grenze ermöglicht werden soll. Wir hatten einen Interviewtermin da und plötzlich, mitten im Gespräch, gab es so einen richtig fetten, dumpfen Knall. Ich habe mich total erschrocken, aber das war Artilleriefeuer von südkoreanischen Soldaten, eine Übung. Aber es gibt Tage, da ist das selbst für die Mitarbeiter vor Ort nicht ganz klar. Ist das jetzt nur eine Übung oder schon Krieg? Und als Kim Jong-un kürzlich symbolisch Straßen- und Eisenbahnlinien hat sprengen lassen in Richtung Süden, da musste alles geräumt werden in diesem Park. Niemand wusste genau, was jetzt als nächstes passiert. Also ja, es ist definitiv bedrohlich, fand ich jetzt. Der Konflikt ist da sehr, sehr spürbar, was eben auch daran liegt, dass der Norden sich in letzter Zeit wirklich extrem selbstbewusst präsentiert. Man ist aggressiver geworden, feindseliger, weil man einen wichtigen Partner im Rücken hat, Russland.
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un lässt offenbar ab sofort seine Soldaten an der Seite Russlands kämpfen.
Im Oktober wurde bekannt, Nordkorea schickt Truppen in den russischen Angriffskrieg.
Seit Beginn des Krieges hat der russische Präsident Putin engere Allianzen geschmiedet, unter anderem mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un. International stehen beide weitgehend isoliert da. Deshalb unterstützen sie sich gegenseitig.
10.000 bis 15.000 nordkoreanische Soldaten einer Special Force sind vor Ort im russischen Grenzgebiet. Was ist da das Kalkül von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un, Soldaten dorthin zu schicken?
Es ist ein Deal, der sich für beide Seiten lohnt. Nordkoreas Soldaten können das sammeln, was ihnen definitiv bislang noch fehlt. Erfahrungen in einem echten, modernen Krieg, den gibt es hier in Ostasien eben nicht, aber in Russland und in der Ukraine. Und natürlich gehen die südkoreanischen Verteidigungsexperten, mit denen wir gesprochen haben, und auch andere davon aus, dass das Regime von Kim Jong-un dafür von Putin was zurückbekommt. In erster Linie Geld, denn das brauchen sie da wirklich dringend. Einerseits das Regime, um Waffen zu kaufen, um Munition zu kaufen, um weiter aufzurüsten. Aber vielleicht kommt auch ein bisschen bei den normalen Menschen an. Es gibt wenig zu essen in Nordkorea. Die Nahrung ist rationiert. Es gibt viele Menschen, die unter Mangelernährung leiden. Aber es ist davon auszugehen, dass das meiste Geld vor allem eben für taktische Atomwaffen oder U-Boot-Raketensysteme draufgeht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch für Wladimir Putin ein sinnvoller Deal. Denn wenn er was gut gebrauchen kann in diesem Konflikt oder in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine, dann sind es Soldaten. Und davon hat Kim jede Menge. Experten gehen von mindestens 1,2 Millionen aktiven nordkoreanischen Soldaten aus. Zahlenmäßig eine der größten Armeen der Welt. Und das ist deswegen für beide Seiten sicherlich eine ja, lukrative Partnerschaft.
Und dass jetzt nordkoreanische Truppen in der Ukraine sind, was sagt Südkorea dazu?
Die machen sich natürlich Sorgen. Genau das ist nämlich das, was den Nordkoreanern immer gefehlt hat. Erfahrungen im Krieg, Erfahrungen im Umgang mit modernen Waffen. Und das Szenario, was man sich in Seoul ausmalt, das lautet, die Soldaten kommen nach Ende des Kriegs zurück auf die koreanische Halbinsel und geben ihre Erlebnisse, ihre Taktiken, ihre Erfahrungen weiter. Und das ist nicht gut für Südkorea. Aber wichtig, um das einzuschätzen, ist eben auch die Frage, wer genau ist denn da jetzt in den Krieg nach Russland geschickt worden? Was können diese Special Forces? Ja, um das einzuordnen, haben wir den Nordkoreaner Lee Eun-gil ausfindig gemacht. Der war Teil dieser Einheit, die nach Russland geschickt wurde, ist schon ein paar Jahre her, die sogenannten Special Forces. Und der lebt jetzt schon länger in der Nähe von Seoul. Der ist damals aus Nordkorea über China geflohen und verdient heute sein Geld, indem er Autos putzt und Versicherungen verkauft, also ein ganz normales Leben führt. Aber die Erinnerungen an seine Zeit bei der Armee sind natürlich noch sehr, sehr präsent. Er verfolgt das, was da in Russland, in der Ukraine passiert. Und der war in erster Linie mal überrascht, als er davon gehört hat. Denn die Soldaten, von denen gibt es ein paar wenige Videos, die sie offenbar zeigen, wie sie von der russischen Armee ausgestattet werden. Und er hat dann gesagt, dass er schon eher erwartet hätte, die am besten ausgebildeten Leute nach Russland zu schicken. Aber als er das Video gesehen hat, meinte er, die sehen alle aus wie ganz neue Rekruten, wie Anfänger. Also in seinen Augen sind diese Leute in erster Linie Kanonenfutter.
Bei Kämpfen an der Seite Russlands gegen ukrainische Truppen soll es offenbar hohe Verluste unter nordkoreanischen Einheiten geben. Nach Einschätzung eines US-Militärs sollen in der russischen Grenzregion Kursk mehrere hundert nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt worden sein.
Dass die paar, die doch eine bessere Ausbildung genossen haben und jetzt in Russland sind, Nordkorea strategisch entscheidend weiterhelfen, glaubt er nicht. Und dazu kommt, die nordkoreanischen Soldaten sind in der Region Kursk eingesetzt derzeit, also auf absolut flachem Land, da ist nichts. Mhm. Und wenn man jetzt mal auf die koreanische Halbinsel blickt, auf die Geografie, auf die Topografie, das reicht auch, wenn man in Seoul steht und einmal rundherum guckt, da stehen Berge ohne Ende. Also diese Einschätzung teilt auch ein weiterer nordkoreanischer Soldat, mit dem wir gesprochen haben, einfach um auch in diese Recherche zu stützen. Diese Besten der Besten, die Nordkorea hat, die Soldaten, die Besten der Besten, die sind in Nordkorea geblieben und die sind nicht in den Krieg Russlands gegen die Ukraine geschickt worden. Die bleiben zu Hause, um Kim und das Regime weiter zu unterstützen.
Wie hat Südkorea darauf reagiert, dass nordkoreanische Soldaten jetzt für Russland kämpfen?
Man hat zwar gesagt, man möchte darauf reagieren und man wird darauf reagieren, dass eben Nordkorea Soldaten in diesen Krieg schickt. Aber wie, das wissen wir immer noch nicht. Es gibt zwar die Tatsache, dass Südkorea defensiv Waffen in die Ukraine liefert, auch nicht direkt, sondern über Drittstaaten wie Polen oder die USA. Aber es gibt jetzt die Überlegung, gefährlichere Waffensysteme zu liefern. Wir haben übrigens auch nach dem Taurus gefragt, dem Marschflugkörper, den es in Deutschland ja gibt und der auch in Südkorea sozusagen vorrätig ist. Aber da gibt es keine Entscheidung und man wartet sehr, sehr auf den neuen Präsidenten, auf Donald Trump, auf den neuen US-Präsidenten. Denn der wird am Ende Südkorea sagen, was zu tun ist und was auch nicht. Wir warten es mal ab. Also es hängt alles mit allem zusammen, auch wenn die einzelnen Schauplätze tausende Kilometer voneinander entfernt liegen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Südkorea schauen, das ist gar nicht lange her, das war Anfang Dezember. Da gab es überall eine Eilmeldung. Südkorea ruft überraschend das Kriegsrecht aus, zumindest für kurze Zeit. Was war da los?
Ja, was das jetzt alles mit dem Kriegsrecht, das da kürzlich ausgerufen wurde, zu tun hat, dafür muss man sich die Lage in der südkoreanischen Innenpolitik einmal genauer anschauen, sonst versteht man den Zusammenhang nicht. Präsident Yoon schien ja verzweifelt zu sein. Es ging um ganz trivial eine Haushaltsdebatte mit der Opposition. Im Parlament in Seoul hat Yoon mit seiner Regierungspartei keine Mehrheit. Er muss gegen die Opposition regieren, ist sozusagen eine Lame Duck. Und natürlich kriegt er dann seine Politik nicht so durch, wie er es will. Und dann scheint ihm irgendwann der Kragen geplatzt zu sein. Und er hat gesagt, Freunde, wenn ihr hier die Politik weiterhin von mir blockiert, ich kann noch ganz andere Seiten aufziehen. Und er hat das halt eben mit dieser Ausrufung des Kriegsrechts versucht für ein paar Stunden. Das ist gehörig nach hinten losgegangen.
Knapp zwei Wochen nachdem Präsident Yoon kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte, stimmte das Parlament für seine Amtsenthebung. Er muss das Amt ruhen lassen bis zur endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts. Das Kriegsrecht hatte Südkorea in eine Krise gestürzt.
Aber er hat das eben begründet, dass in der Opposition in Südkorea viele nordkoreanische Agenten drin sitzen würden. Aber genau für diese Behauptung hat er keinerlei Beleg vorgelegt. Also insofern hat die Ausrufung des Kriegsrechts nur ganz weit entfernt, was mit Nordkorea zu tun ist. Es ist eher so das Element der Polarisierung, Emotionalisierung. Das wühlt die Leute auf, dieser ewige Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Aber wie ich finde, ein sehr, sehr durchschaubarer Move.
Seit 70 Jahren ist ja auch Waffenstillstand zwischen Nordkorea und Südkorea. Was ist abschließend deine Einschätzung? Bleibt dieser Waffenstillstand erhalten oder drohen jetzt neue Eskalationen?
Ja, der Blick in die Glaskugel, ne? Also Nordkorea, man darf das wirklich nicht unterschätzen, scheint offenbar im Besitz von bis zu 90 atomaren Sprengköpfen zu sein und auch die Raketen können die USA sogar erreichen, also die funktionieren auch immer besser. Das Raketenprogramm hat wirklich Fortschritte gemacht. Also ja, es ist durchaus möglich, dass Kim Jong-un diese Waffen in der Hinterhand hat. Das Land scheint durchaus kriegsbereit zu sein. Aber meine Lesart ist, aber ich kann auch nur vermuten, Nordkorea wird so bald nicht angreifen, weil es das Ende des Regimes, das Ende von Kim Jong-un bedeuten würde. Und das will er natürlich nicht. Der klebt ja an seiner Macht. Der findet das toll, dass er da der Big Boss ist und andere bedrohen kann. Mhm. Südkorea ist militärisch auch gut aufgestellt, kann sich verteidigen und kann sich auf fast 30.000 US-Soldaten verlassen, die dauerhaft im Land sind. Auch Japan würde unterstützen. Fragt man jetzt aber die ganz normalen Leute in Südkorea, zum Beispiel im Ausgehviertel in Seoul, beim Bierchen im Pub oder eben auch die Leute in unserem Dorf, das wir besucht haben, wo wir uns den ganzen Tag aufgehalten haben, mit dem wir viele Gespräche geführt haben, die diese Situation, diese Auf- und Ab-Situation, diese Auf- und Abs mit dem Nachbarn im Norden in den vergangenen Jahrzehnten hautnah mitbekommen haben, dann sagen die vor allem eins: Lasst mich in Ruhe damit, das sind alles nur große Töne vom Norden, da passiert doch eh nichts, wir kennen das nicht anders. Für die ist einfach die Ruhe, der Alltag, das alltägliche Leben viel, viel wichtiger. Und der Dorfvorsteher, mit dem wir uns an dem Abend echt noch lang unterhalten haben, der auch uns gar nicht gehen lassen wollte, der hat es dann schon auf eine, wie ich finde, relativ einfache Formel, vielleicht zu einfache Formel gebracht.
Ja, 당연히 지금 현재도.
Der hat gesagt, wenn wir aufhören, Nordkorea zu beschallen, dann werden die damit wohl auch aufhören.
Aber ist das in absehbarer Zeit realistisch?
Ich glaube nicht, dass das aufhört, dieser Lautsprecher-Terror. Es geht gerade aber am Ende auch ein bisschen darum, wer die dicksten Eier hat, wenn ich das mal so plakativ sagen darf. Es kann sich vieles super schnell ändern mit einer neuen Nordkorea-freundlicheren Regierung im Süden zum Beispiel. Oder auch wenn Donald Trump, der ja durchaus auch ein Big Player in dieser Region ist, wieder im Oval Office sitzt. Da gab es ja 2019 schon diese kleine Männerfreundschaft zwischen Trump und Kim. Vielleicht lebt das auch nochmal auf, aber aktuell sieht es nicht danach aus. Was die einfachen Menschen in Südkorea unmittelbar an der Grenze zu Nordkorea angeht, da helfen wohl wirklich nur pragmatische Dinge wie schallisolierte Fenster.
당연히 걱정은 되죠.
Oder wie der Dorfvorsteher auch gesagt hat, ja klar machen wir uns Sorgen, wir sind alle Menschen, wir haben Angst, aber ich glaube nicht, dass dieser Krieg schnell ausbrechen wird. Also man braucht gute Nerven. Und man will am Ende am liebsten nichts mit dem Nachbarn im Norden zu tun haben.
Thorsten, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Den Film von ARD-Korrespondent Thorsten Iffland von der nord- und südkoreanischen Grenze findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu gibt's in unseren Shownotes. Morgen geht's hier darum, was Smartphones eigentlich mit unseren Gehirnen machen. Und ob wir davon Gehirnfäule kriegen. Das ist dann übrigens auch die letzte Folge vor unserer kleinen 11 km Winterpause. Da hören wir uns morgen nochmal. Autorin der heutigen Folge ist Eileen Doan. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Christine Frey und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann morgen nochmal. Tschüss! Und wenn ihr mehr wissen wollt über Südkorea und die Wirtschaft dort, dann gibt's hier einen Podcast-Tipp für euch. What the Wirtschaft ist abgetaucht in die Wirtschaftsgeschichte Koreas. In zwei Folgen erklären sie, wie Südkorea zu einer erfolgreichen Wirtschaftsmacht wurde und welche Strategie diesen Aufstieg ermöglicht hat. Die Folgen hört ihr in der ARD-Audiothek und den Link haben wir für euch auch nochmal in den Shownotes.